Heute gibt es ein echtes Podcast-Special. Lena ist bei mir zu Gast. Sie hostet den Sehnsucht-Mama-Podcast. Und das Coole, genau heute erscheint auch die Folge, in der ich bei ihr im Podcast zu hören bin. Also quasi Podcast im Doppelpack. Wir sprechen über unsere Erfahrungen, teilen Gedanken, die man nicht überall hört. Und wir geben Input, den du direkt mitnehmen kannst. Und wenn du mit dieser Folge fertig bist, unbedingt drüben bei Lenas Sehnsucht-Mama-Podcast weiterhören. Nur so bekommst du die ganze Geschichte. Willkommen bei Hallo Wunschkind, im Kinderwunsch-Podcast von mir. Ich bin Judith und wir starten jetzt in das Gespräch rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Ich habe heute einen anderen Podcast bei mir, sozusagen, so kann man es vielleicht sagen, Lena.
Hallöchen.
Hi, schön, dass du da bist. Wir haben das
Vielen
ja
Dank.
Schon so lange im Kopf gehabt, dass wir mal zusammen eine Podcast-Folge machen, du und ich, also zwei Podcasts, die sich treffen. Sozusagen ein Blind Date heute.
Unter Kibo-Mädels, genau.
Ja, genau, genau.
Ja.
Ja. Mhm. Wir sehen uns heute zum ersten Mal, haben aber schon viel miteinander gesprochen.
Genau.
Und du hast auch deine eigene Geschichte, natürlich, sonst würdest du jetzt einen Podcast auch nicht machen. Ich finde es auch großartig, dein Podcast.
Vielen
also
Dank.
Wer ihn noch nicht kennt, ich verlinke alles in die Shownotes.
Dankeschön.
Und du sprichst über deine eigene Geschichte, über deinen Kinderwunsch. Magst du mal berichten, wie war das bei dir mit dem Kinderwunsch? Wann
Na
fing
klar.
das bei dir an und warum war das nicht so einfach wie gedacht?
Ach, also ich hatte gar nicht so direkt einen Kinderwunsch. Das ging bei mir relativ spät los. Erst so mit Mitte 30 eigentlich tatsächlich. Weil ich habe meinen Mann mit Anfang 30 kennengelernt und dann haben wir erst gedacht, ach, wir wollen gar keine Kinder. So, ich hatte immer ein bisschen Angst vor der Verantwortung. Ich fand die, finde die einfach so krass nach wie vor, auch diese Verantwortung, ein Kind ins Leben zu begleiten. Ja, und dann hatte ich allerdings genau, vielleicht fange ich da an. Ich hatte eine Schilddrüsendiagnose bekommen, also schon ganz früh mit 15, aber mit 34 dann Schilddrüsenkrebs. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss die raus und dann musste ich halt bestrahlt werden, so eine Radiotherapie. Und dann sagte tatsächlich ein Arzt zu mir, okay, jetzt dürfen Sie aber auf jeden Fall nicht schwanger werden. 6 Monate lang Minimum, eher ein
War
Jahr.
das in einer Kinderwunschzeit, als Sie das gesehen
Nee,
haben, des
das war so,
Krebses?
wo ich so auf der Kippe war. Also wo ich schon so mehr Gedanken darüber gemacht habe, aber noch so ambivalent war. Will ich das nicht? Traue ich mir das zu? Traue ich mir das nicht zu? Ich bin noch viel zu faul. Und ich hatte so viele Sachen, wo ich dachte, oh, ich weiß gar nicht, ob ich eine gute Mama sein kann und so. Und da war ich so ambivalent. Und dann kam diese Diagnose und dieser Arzt sagte das zu mir. Und habe ich gedacht, Moment mal, Freundchen, wer bist du denn, dass du mir jetzt sagst, wann ich schwanger zu werden habe? So, ich bin da so ein bisschen bockig manchmal. Und dann habe ich damals noch gedacht, das entscheidet ja wohl immer noch ich. Haha. So. Naja, durfte ich dann eben wirklich ein Jahr lang nicht schwanger werden, weil ich auch noch mal ein zweites Mal dann bestrahlt werde. Du kriegst da so Radioaktivität in deinen Körper und dann darfst du natürlich nicht schwanger werden. Das ist so richtig gefährlich dann ja auch für das ungeborene Kind. Naja, und dann wuchs mein Wunsch und wuchs mein Wunsch. Und ich habe mich immer mehr beschäftigt mit NFP und ich habe dann irgendwann die Kupferspirale rausgenommen, die ich vorher hatte. Und weil ich so dachte, nee, dann ist ja in meiner Gebärmutter Kupfer. Wenn da ein Kind einziehen soll, finde ich das irgendwie eklig, die Vorstellung. Deswegen wollte ich schnellstmöglich diese Kupferspirale raushaben. Ja, und dann haben mein Mann und ich so einen NFP-Kurs gemacht. Also so diese natürliche Familienplanung nach Sensiplan, Temperaturmessen, Cervixschleimbeobachtung und so weiter. Und dadurch habe ich überhaupt meinen Körper erstmal kennengelernt. Ich habe mit Mitte 30 zum ersten Mal meinen Eisprung gespürt. So, ne? Also das war irre. Und das war super spannend und faszinierend. Ja, und dann haben wir das irgendwie versucht und ich habe gedacht, ach, gehst du ganz locker dran, ne? Und dann habe ich aber schon im ersten Übungszyklus, also als wir wirklich das erste Mal ohne Verhütung miteinander geschlafen haben, habe ich schon gemerkt, ich werde hibbelig. Ich habe schon Tests gekauft und so weiter. Ich war so schnell on fire, das war unglaublich. Also ich war irgendwie on fire und ungeduldig und gleichzeitig fand ich es aber auch spannend und hatte immer noch ein bisschen Schiss davor. Und tatsächlich hat es dann aber, ja, 1,5 Jahre, glaube ich, gedauert, bis ich schwanger geworden bin.
Bis zum ersten positiven Test, 1,5 Jahre, hast du in der Zeit was unternommen oder wart ihr irgendwo beim Arzt mal? Habt ihr mal
Nee. Also ich habe manchmal.
gegoogelt, was kann das sein? Oder in der Ernährung was angepasst oder Supplements genommen?
Ja, ich habe vor allem, also ich würde jetzt sagen, wir haben auch nicht jetzt jeden Zyklus so total straight voll drauf abgezielt, sondern wir haben es so einfach mal laufen lassen. So würde ich es vielleicht eher nennen. Ich wusste zwar meistens, wann meine fruchtbaren Tage sind, aber es hat dann auch nicht jedes Mal gepasst. Oder ich so dachte, okay, gut, Spermien überleben 5 Tage, könnte hinkommen, aber muss auch nicht sein. Irgendwie so, ne? Ich habe Mönchspfeffer genommen, um die zweite Zyklushälfte zu verlängern. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Und dann hatte ich halt eben auch immer ein TSH-Thema, ne? Ich hatte ja mit der Schilddrüse, bis ich da eingestellt war, das hat ewig gedauert. So. Genau,
Nach
dann.
der OP, ne? Also nachdem
Genau.
das dann diagnostiziert wurde, dann muss man ja noch mal bei Null anfangen, sozusagen, ne?
Ja, absolut, weil ich hatte dann gar keine Schilddrüse oder ich habe gar keine Schilddrüse mehr und dann musst du ja nochmal neu gucken und das, meine Werte schwanken total krass. Das war wirklich eine Achterbahnfahrt und bis ich da eine Konstanz reingebracht hat, hat ehrlich gesagt Jahre gedauert. So.
Jahre hat das gedauert.
Ja, meine Gynäkologin irgendwann später, die ich dann, auf die ich dann getroffen bin, Frau Dr. Struck, die hat dann irgendwann gesagt, okay, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen jetzt mal ein FT3-Präparat dazu, also Tybon, das, was du ja auch nimmst, ne? Also ich habe dann eben Eutyrox und Tybon kombiniert, das mache ich bis heute und das war das erste Mal, dass mein TSH, FT3, FT4, dass die stabil waren, die Werte und konstant, auch in den Schwangerschaften, weil es kamen einige Schwangerschaften danach und da ist der TSH immer auch nach oben gerauscht irgendwie, ne? Okay, wie mache ich das denn jetzt, dass ich das mal so in eine Kurzfassung packe? Also nach 1,5 Jahren der erste positive Schwangerschaftstest und dann waren mein Mann und ich so, haben wir jetzt eigentlich Schiss? Und sind wir jetzt irgendwie glücklich darüber oder wie fühlt sich das an? Und wir hatten gar keine Angst. Wir haben uns so gefreut und es war einfach nur schön. Und dadurch, durch dieses Kind, was ja nicht so gesehen geboren wurde, weil es eine Fehlgeburt dann eben war, haben wir aber so stark gewusst, okay, wir wollen das auf jeden Fall. So, ne? Und an dem Tag, an dem wir dann den Frauenarzttermin gemacht hatten, habe ich morgens Blutung gekriegt und dann war die kleine Geburt direkt. Wir sind dann zwar nochmal zur Frauenärztin gefahren, die hat das dann aber eigentlich nur noch bestätigt. So.
Das heißt, wie weit warst du da? Weißt du das?
Ja, da war ich in der gerade 7. Woche. Genau. Also.
Das hat dich völlig überrascht morgens. Du wolltest ganz normal zum Vorsorgetermin gehen und dann hatte ich das so aus
Ja.
heiterem Himmel.
Ich habe schon einen Tag vorher, an dem Sonntag habe ich abends schon Bauchschmerzen gekriegt. Und
Hatte ich auch.
hab natürlich gegoogelt und habe dann gedacht, eine Freundin von mir meinte, ach, das ist total normal. Und selbst wenn du Blutung hast, das kann mal vorkommen in der Schwangerschaft, das liest du ja auch alles. Aber ich hatte schon so ein ungutes Gefühl, ehrlich gesagt. Und dann, ja, dann war das am Morgen. Und ich hatte aber so absurd, das klingt, und es klingt manchmal so hart und so abgeklärt. Ich wusste, dass man Fehlgeburten haben kann, so. Also ich hatte das bei einer Freundin oder beim Freundinnen auch mitbekommen. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen gedacht, warum soll ausgerechnet ich davon verschont bleiben? Deswegen hat mich das so gar nicht so dolle überrascht und es hat mich auch nicht so eiskalt erwischt wie vielleicht manche andere Frauen, die das gar nicht so, ja, ich habe es fast erwartet. Also ich bin überhaupt nicht so ein negativer Mensch, der mit dem Schlimmsten rechnet, aber irgendwie habe ich so gedacht, irgendwie glaube ich, gehört das bei mir mit dazu. So. Ja. Und dann hat die Ärztin natürlich auch gesagt, ja, sie sind ja auch schon alt. Ja, weil ich 36, so, wo ich so dachte, ja, okay, ich bin jetzt nicht mehr taufrisch, ne, aber alt ist das, also ich kenne Frauen, die sind mit Ende 40 schwanger geworden und mit Mitte 40. So, das fand ich irgendwie ganz blöd. Ja, und dann habe ich, weiß gar nicht mehr, ich glaube, dann habe ich TCM angefangen, also traditionelle chinesische Medizin mit Kräutern, mit Granulat, mit ein bisschen Ernährung, mit ein bisschen, vor allem Akupunktur.
Das habe ich auch gemacht,
Ja,
TCM.
ja.
Und wie war es bei dir? Hat es was geholfen oder unterstützt?
Ja, ich bin direkt im ersten Zyklus mit Kräutern und Akupunktur dann schwanger geworden. Das war
Super.
dann auch wieder ein Jahr später, so nach dem ersten Schwangerschaftstest, bin ich dann, hat es wieder ein Jahr gedauert, bis ich schwanger geworden bin.
Wow.
Ja, also viel warten,
Ich
warten.
wollte es gerade sagen, ihr habt viel Zeit auch durch Warten
Oh,
verloren.
voll,
Und
es
dann
war.
hörst du dann von den Ärzten, naja, euer Alter, naja, ihr seid ja auch nicht mehr die Jüngsten, was viele
Genau.
waren im
Ja,
Kinderwunsch.
genau. Ja, genau.
Wie ging es dann weiter?
Ja, das war.
TCM und dann bist du sofort schwanger geworden.
Genau, ja. Ja, und dann war das wieder. Ach, das war dann das, was ich danach leider sehr, sehr häufig erlebt habe. Dieses, ja, wir sehen auf dem Ultraschall, ja, eigentlich müsste, da ist eine schöne Fruchthülle. Ja, hier ist auch, ich glaube, hier ist ein Dotter, es müsste eigentlich schon weiter sein zu diesem Zeitpunkt. Na, vielleicht ist es ja ein Eckenhocker. Oh, dieses Wort Eckenhocker ist für mich immer noch so ein, oh, ich kann es nicht mehr hören irgendwie.
Du hast
Ja.
es öfter gehört, das Wort?
Ja, viermal.
Viermal.
Also ich hatte insgesamt 5 Fehlgeburten Und das erste war ja dieser Spontanabort. Und das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal waren halt eben diese Eckenhocker-Nummern, um das einfach mal schon mal vorweg zu spoilern.
Das
Also
heißt,
das
es war immer in derselben Zeit, sozusagen.
ja, ist meistens so ja, zwischen dann halt, also man kann das ja nicht so genau sagen, weil die, also einmal haben wir es in der knapp 12. Woche erst erfahren. Das lag, ja, aber das lag daran, weil da Weihnachtsferien waren. Da hatten alle Praxen zu. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte ins Krankenhaus gehen, aber ich will jetzt einfach mal guter Hoffnung sein. Ich will jetzt nicht wieder kontrollieren, 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 sondern ich stelle mir jetzt einfach vor, da läuft alles in meinem Körper.
Und du hast nichts gemerkt, dass da irgendwas war.
Mir war kotzübel. Ich hatte ein HCG von knapp 80.000.
Was?
Ja. Aber es war keine intakte Schwangerschaft. Also da wird das Kind irgendwo bei Woche 8 oder so stehen geblieben sein. Das war zumindest so das, was die Ärzte dann gesagt haben. Da hätte ich also einen Herzschlag sehen können, aber habe ich nicht, weil wir eben zu der Zeit nicht beim Gynäkologen waren, weil die alle zu hatten. So, das war echt
Okay.
brutal, ja. Und
Okay.
es war immer dieses Bibbern. Immer Bibbern von Anfang des Tests bis hin zur meistens ja so 9. Woche, bis die Ärzte mir dann gesagt haben, okay, nee, jetzt müssten wir wirklich eine Herzaktivität sehen und wir müssten ein Embryo sehen. Der ist nicht hier. Dann jetzt bitteschön hier teilweise wortlos, mehr oder weniger ohne Blickkontakt so eine Überweisung zur Ausschabung hingeschoben bekommen. Oder eine Ärztin ja gesagt hat, ja, ich kenne auch eine, die hatte 8 Fehlgeburten. So weggelacht, wo ich
Halt
sage, ja,
so,
ich glaube,
das
das soll mir
passiert.
Mut machen, aber irgendwie klappt das gerade nicht so, dass mir das Mut macht. Das war irgendwie eher so nicht ganz ernst genommen, das Ganze. Ja,
Die
das
haben dich dann direkt zur Ausschabung geschickt, das heißt, du warst öfter in einer Ausschabung drin.
ja, ich habe im Grunde 4 Ausschabungen gehabt, weil ich bei dem einen Mal haben die nicht alles mit rausbekommen. Na, das heißt, ich habe dann immer die HCG-Kontrollen gemacht und es sank nicht. Und man
Gott.
wusste ja nicht, ist es jetzt eine Eileiterschwangerschaft, sitzt irgendwo noch
Oh.
was anderes oder ist einfach noch was in der Gebärmutter? Und dann war noch was in der Gebärmutter. Und das haben wir dann aber kombiniert, weil da nach Jahren sind wir dann auch mal in die Kinderwunschklinik gegangen. Einfach auch zur Diagnostik. So, weil ich habe immer gedacht, ich werde ja schwanger.
Ja,
Wie sollen die mir jetzt helfen? So. Schwanger bleiben, was sollen die mir helfen? Naja, aber wir haben dann
Weißt du noch, wann ihr in der Kinderwunschklinik wart, das erste Mal, nach welcher Zeit?
Lass mich mal kurz rechnen. Ich würde sagen, nach 3 Jahren, 3, 4 Jahren. Nach 3 Jahren würde ich
Ja.
sagen. Und ja, ich hatte bis dahin habe ich halt Gerinnung testen lassen. Wir waren beim Humangenetiker und die in der Kinderwunschklinik haben dann halt gesagt, wir machen jetzt mal eine Gebärmutterspiegelung. Und das fand ich total gut, weil ich immer das Gefühl hatte, meine Gebärmutterschleimhaut ist nicht gut genug aufgebaut. Ich habe so ganz schwach nur meine Tage immer gehabt.
War das dein Bauchgefühl?
Ja.
Krass,
Und ich
ja.
habe total viele Ärzte, also ich habe eigentlich alle Gynäkologen gefragt, habe gesagt, ist das normal? Ist so wenig? Ist doch irgendwie
Ja.
nicht normal. Ist es nicht hoch genug aufgebaut? Vielleicht. Nö, alles gut, alles gut.
Ja,
Und ich habe
echt?
dann auch manchmal gar nicht nachgefragt, was heißt es denn? Alles
Ja,
gut? So, weil ich habe
ja.
mich total häufig dann einfach darauf verlassen, bei den, wenn die mir gesagt haben, die Werte sind gut. Und irgendwann habe ich dann auch gelernt, sowohl bei der
Ja.
Schilddrüsenthematik als auch beim Kinderwunsch,
Ich wollte es gerade sagen,
reicht
ja.
nicht, du musst nachfragen.
Genau,
Weil auch bei der Gerinnung hieß es, nee,
das
alles
ist
gut.
das,
Und
ja.
hinterher hat eine andere Ärztin gesagt dann zu mir, hä, hier steht aber, die haben ja den und den Wert gar nicht überprüft. Da hatten sie
Ja.
gar nicht genug Material zur
Ja.
Verfügung, um das zu testen. Das müssen wir nochmal testen. Und ich sage, das darf nicht wahr sein. Du musst dich immer hinter alles klemmen, also du musst wirklich zur eigenen Expertin werden, weil im Zweifelsfalle begleiten die dich
Was?
nicht vernünftig.
Das ist krass. Was haben die denn bei dir dann nicht gemacht bei der Gerinnung? Welche Werte haben die nicht mitgenommen? Bei mir war genau das Gleiche.
Wie hieß denn das nochmal? Irgendwas mit Y oder Z? Guck mal, ich habe das.
Protein Z?
Ja, Protein Z,
Ja, haben
genau.
die bei mir auch nicht mitgemacht beim ersten Mal? Und noch was?
Irgendwas war da noch.
LPA haben die bei mir auch nicht gemacht beim ersten Mal? Das
Das war noch.
Lipoprotein A?
Das war noch irgendwas anderes, ich weiß es nicht genau. Die Werte waren dann gut, aber trotzdem wäre es ja schön gewesen, ich hätte es einfach mal gewusst, ne?
Natürlich, vor allem wenn sie dann nicht gut waren. Ne? Bei mir war es zum Beispiel so, dass die beiden Werte, die nicht genommen haben, bei mir haben die auch gesagt, alles super. Und beim Humangenetiker, der hat sich das angeschaut und gesagt, hey, die haben diese beiden Werte nicht mitbestimmt, die sind so wichtig und die waren auffällig. Und
Scheiße.
deswegen hat er mir ASS gegeben.
Ja,
Das
okay.
war am Ende alleine auch nicht ausreichend, aber trotzdem ein wichtiger Baustein. Ne? Und wenn man da nicht selber sich dahinter klärt, das habe ich auch gelernt. Und die sagen dann, alles gut. Und du weißt aber gar nicht. Was ist denn alles gut? Also, wie sind meine Schilddrüsenwerte? Schilddrüse ist ja so ein Thema, ne? Haben so viele. Viele wissen gar nicht, was ist denn jetzt gut?
Nee, genau. Da muss man sich richtig reinfuchsen irgendwie. Ja, und genau, Humangenetik war gut, das war alles unauffällig. Bei meiner Gebärmutterspiegelung ist dann allerdings ein Septum gefunden worden. Das ist sowas, was wie in der Nase, ne? Da haben wir so eine Wand und wenn das ganz ausgeprägt ist, teilt es die Gebärmutter in zwei Hälften. Das wird es auf dem Ultraschall aber sehen. Und wenn das aber so eine kleine Auswölbung ist, dann kann das manchmal schon reichen, dass es deshalb irgendwie nicht zur Einnistung kommt. Beziehungsweise, wenn sich das Kindchen da einnistet, da sind keine Nährstoffe drin. Da kann es nicht wachsen. Ne, deswegen haben die mir das entfernt und haben eben festgestellt, ich habe zu viele aktive Killerzellen in meiner Gebärmutterschleimhaut. Und dann wusste ich, okay, ab hier Intralipid. Also es kam quasi zu jeder
Wusstest du
Schwangerschaft.
selber ab hier Intralipid oder haben die das gesagt?
Nee, das haben die mir gesagt.
Okay.
Ja, genau. Und wobei ich weiß auch, es gibt Kinderwunschkliniken, die sagen, die halten da nichts von. Aber ich denke immer, meine Güte, hau drauf. Also das schadet ja nicht. Was soll das, ne?
Naja,
Also.
die Killerzellen, die halt da sind, ne, mit der Vorgeschichte, ne?
Ja.
Irgendwas
Also,
muss ja passieren, ne?
genau. Genau, also das heißt, da wusste ich immer ein Stückchen mehr. Es kam immer ein Puzzleteil dazu, dass ich wusste, okay, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen. Habe mich dann halt auch immer sicher gefühlt, weil ich dachte, jetzt haben wir es ja, jetzt wissen wir, woran es gelegen
Das
hat.
kenne ich.
Ja,
Ja, genau.
Plantenmöb, wieder der nächste Versuch, wieder nicht geklappt. Und so ging es halt immer weiter. Ich habe dann 1,5 Jahre TCM gemacht, das ging aber irgendwann tierisch ins Geld, deswegen habe ich dann aufgehört. Bin dann auch mit TCM in diesen 1,5 Jahren noch ein zweites Mal schwanger geworden. Hat aber eben wieder nicht gehalten. Und ich habe zwischendurch auch ASS genommen und Prednison und habe so ein bisschen rumprobiert irgendwie.
Aber Prednisolon, hast du das auf eigene Faust genommen und selber mal
Nee.
probiert?
Ja, also das habe ich natürlich verschrieben bekommen von der Ärztin, von der Frauenärztin, aber wir haben es einfach mal probiert. Aber ne, so, und dann wussten wir auch nicht, oder Heparin. Und dann hieß es, okay, wir haben ja jetzt den einen Gerinnungswert noch nicht, spritzen sich mal sicherheitshalber Heparin. Habe ich dann gemacht, hat aber auch nichts gebracht. Und habe
Gott.
natürlich auch Progesteron genommen und so weiter und so fort. Also was man sich halt alles so zusammen sammelt an Infos. Na, und irgendwann bin ich dann endlich zu meiner Frauenärztin gekommen, zu Frau Dr. Struck, die einfach die hat es so drauf. Ne? Die hat mich mit der Schilddrüse eingestellt und die hat dann vor allem, wir haben dann den Darm gecheckt, mein Mikrobiom. Ich wusste schon, dass ich wahrscheinlich kein gutes Mikrobiom habe. Und
Wie
Frau
hat
Dr.
das gemacht,
Ja.
deine Gynäkologin?
Ja, also
Ja, und was kam dabei raus?
ja, war natürlich nicht gut, mein Mikrobiom. Auch weil das wusste ich auch, ich ernähre mich katastrophal. Ich bin totaler Süßigkeiten-Junkie und ich koche nicht gerne und ach, Katastrophe. Das waren auch immer die Schuldgefühle. Ich habe immer gedacht, okay, du hast dir lange gar kein Kind gewünscht, das hast du jetzt davon. Du ernährst dich nicht gut, du machst keinen Sport, bäm, das hast du jetzt davon. Das ist die Strafe jetzt. Deswegen wirst du nicht schwanger oder kriegst du kein Kind. Also diese ätzenden Schuldgefühle, mit denen man sich so rumschlägt, ne? Und immer schön draufknüppeln auf sich selbst. Also brutal, was man sich da einfach
Deine, die
antut.
eigenen Gedanken, ne? Man macht sich selber
Ja.
schon fertig. Das
Ja.
brauchen die anderen gar nicht machen. Das
Nee,
machst du schon
du
selber, ne?
machst es schon selber genug, genau. Nee, und dann habe ich halt, sie war eben auch die Erste, die gesagt hat, nee, deine Gebärmutterschleimhaut ist nicht gut genug aufgebaut. Die müsste höher sein. Da kann man sich nicht muckelig machen in deiner Gebärmutter, so wie die
Das war
war.
das, was du immer schon so im Gefühl hattest, ne?
Genau. Und das haben wir dann halt eben ganz gut hinbekommen. Zum einen mit der Darmsanierung. Also ich habe dann eben eine Darmsanierung gemacht, ein halbes Jahr lang Verzicht auf Zucker, Transfette und Weizen. Der absolute Oberhorror für mich. Und gleichzeitig halt Präparate, ne? Die die Darmflora aufbauen, die guten Bakterien. Mehr und die schlechten weniger und so.
Kannst du noch mal kurz erklären, wie hat sie das gemacht? Hat sie die Stuhldiagnostik gemacht bei
Genau,
dir?
ja.
Eingeschickt ins Labor?
Stuhlprobe ins Labor und dann,
Okay.
genau, ja. Genau, und dann habe ich das halt gemacht, ein halbes Jahr. Bin fast ein bisschen depressiv geworden, weil mir meine Schokolade so gefehlt hat, aber
Ach,
ich wusste ja,
echt?
wofür ich es mache. Ja, und dann habe
Ja.
ich auch noch Zähne checken lassen, ist halt auch super wichtig im
Ja,
Kinderwunsch, ne? Weil wenn du,
genau.
ich hatte auch Parodontose mal, das hatte ich aber behandelt. Gott, ich klinge auch wirklich wie eine wandelnde Baustelle, ne? Auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, oh ja, oberhalb eines Zahnes ist eine versteckte Entzündung. Und das kann ja für Fehlgeburten sorgen. Also Zahn gezogen. Und dann stand ich da mit meiner Darmsanierungsernährung und zeitgleich noch einen Zahn gezogen. Ich durfte dann nur noch Flüssiges zu mir nehmen, weil ich halt solche Schmerzen hatte nach dieser OP und habe ich irgendwann aufgegeben und habe gedacht, okay, jetzt habe ich fast 6 Monate durchgezogen mit der Darmsanierung. Ich höre jetzt hier auf, ich ernähre mich jetzt wieder, wie ich will. Aber das hat, glaube ich, trotzdem gut getan, meinem ganzen Körper. Also ich habe nach wie vor eine gute Darmflora jetzt, was überraschend ist, weil ich mich wieder nicht gut ernähre. Aber ja.
Hast du das gespürt, dass dein Darm in Ordnung in diese Balance reinkommt? Hast du dich anders gefühlt? Warst du
Nee,
fitter?
nee,
Nee? keinen Unterschied gemerkt,
Nee, das
aber sie
Einzige
hat
ist
das
das.
regelmäßig nachgemessen
Ja, genau.
und da
Und
hat
wir haben
man schon
dann
eine
halt.
Verbesserung gemerkt.
Genau, ja.
Krass,
Ja, und dann
okay.
haben wir, und ich habe zwischendurch, haben wir auch mit der Kinderwunschklinik mal was ausprobiert, ne? Wir hatten insgesamt auf unserem Kinderwunschweg, haben wir mal einmal eine IVF gemacht und wir haben eine zwei, dreimal, zweimal, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr so genau, mit, oh, wie heißt das nochmal? Clomiphen. Und Eisprung auslösen mit dieser Spritze, wo ich immer dachte, warum mache ich das eigentlich? Ich habe ja einen Eisprung. Ich habe einen super tollen, regelmäßigen Zyklus gehabt. Ne? Gerade dann irgendwann mit dem Mönchspfeffer, das hat das so angekurbelt, dass ich auch eine ganz tolle zweite Zyklushälfte hatte.
Ja.
Quatsch, aber ich wollte mal was machen. Man ist ja so ohnmächtig in meinem Kinderwunsch. Ich habe allerdings meine Gebärmutterschleimhaut brillant aufgebaut mit Gynukadin. Ist eigentlich ein Gel für die Wechseljahre, ein Estradiol-Gel. Das ist eben wieder von Frau Dr. Struck. Die ist halt nicht nur Gynäkologin, sondern die ist auch Ärztin für Naturheilverfahren und die ist Hypnosetherapeutin. Und das war mein Gamechanger, muss ich sagen. Es ist immer so ein ätzendes Wort, ne? Aber.
Die hat dir das alles quasi an die Hand gegeben und da durch dieses Gel, erklär mal kurz,
Genau.
was
Das
hast du
trägst du dir
gemacht?
auf. Du trägst es meistens einfach in die Hand- oder Arminnenflächen auf. Kannst auch in die Innenschenkel auftragen. Da, über die Haut wird es einfach gut aufgenommen. Machst du dann, glaube ich, dreimal am Tag oder da gibt es so eine richtige Anleitung, wie oft du das drauf aufträgst. Und ich hatte vorher oft eine Gebärmutterschleimhaut von 4 oder so, durch Clomiphen auch katastrophal schlecht. Und dann hatte ich plötzlich eine Gebärmutterschleimhaut von 8, irgendwas und 7, irgendwas. Also Knaller.
Weißt du noch, wie schnell das gegangen ist?
Ja, das war sofort im ersten Versuch mit
Was?
Gynukadin. Dazu muss ich sagen, dass ich eine von den wenigen war, bei denen ist durch Gynukadin der TSH rasant nach oben gestiegen. Ha, bäm, deswegen hat es dann da nicht geklappt. Aber ja, ich glaube, dann, weiß gar nicht, hat das nochmal 3 Monate gedauert oder so mit Gynukadin und dann bin ich auch schwanger
Was
geworden.
war mit deinen Schilddrüsenwerten? War das dann
Das war dann gut,
okay?
wir haben die dann angepasst. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gedonkt. Die haben wir dann angepasst. Na, und dann ging das. Dann war das, sie hatte mich ja mit Tybonern eingestellt und dadurch ist es dann einfach konstant geblieben, irgendwie die
Was
Werte.
meinst du, was war bei dir der Punkt? War das die Gebärmutterschleimhaut? Waren das die Schilddrüsenwerte?
Ich
Waren das
weiß.
beide Sachen? War das dein Immunsystem vielleicht mit der Darmsanierung, dass du da dein Immunsystem beruhigt hast? Was denkst du, was war es?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz, ganz vielem, ehrlich gesagt. Ich habe wahnsinnig viel psychologisch gearbeitet. Ich habe in meiner Kinderwunschzeit, ich bin eigentlich Radiomoderatorin und habe mich dann aber weitergebildet zur Therapeutin. Also ich bin systemische Familienaufstellerin, EMDR-Therapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe da so viele Weiterbildungen gemacht und habe halt meine ganzen Themen da so krass bearbeitet. Ich habe auch ein ganz starkes Abgrenzungsthema gehabt, dass ich mich einfach von manchen Menschen, die mir zu viel Energie genommen haben, echt ein bisschen distanzieren musste, auch mal so eine kleine Kontaktpause eingelegt habe. Ist mir total schwer gefallen. Aber ehrlich gesagt, war ich nach diesem Erlebnis, bin ich glücklich schwanger geworden. Und ich habe Hypnose gemacht. Das war für mich total, ich habe Blockaden gelöst einmal mit der Hypnose. Und man muss gar nicht im 1:1 arbeiten mit der Hypnose. Man kann auch einfach sich eine Hypnose runterladen und so wie abends ein Hörbuch zum Einschlafen hören. Und es kommt im Unterbewusstsein an. Also man muss da nichts machen. Weil manchmal hat man auch das Gefühl, okay, ich muss mich total anstrengen, um irgendwas zu erreichen.
Immer die Arbeit,
Immer arbeiten, ich
immer
muss mir
was
das
tun.
verdienen und so.
Ja.
Und das ist bei Hypnose gar nicht. Sondern das gefällt mir total gut, weil ich einfach so ein gemütlicher Mensch bin. Mit der Darmsanierung war hart genug, Zahn-OP auch, war ein schwieriger, steiniger Weg.
Ja.
Und diese psychologische Arbeit, das war natürlich knüppelhart, an meine ganzen Themen auch zu arbeiten. Ich habe auch immer noch, hab meine Mama relativ früh verloren, also da habe ich natürlich auch ein Trauerthema und ja, eine Leichtigkeit ist natürlich auch irgendwie auf der Strecke geblieben, schon zum einen nach Mamas Tod, aber dann eben auch durch diese ganzen Fehlgeburten und diese Kinderwunsch. Also die so anstrengend ist und die so fiese Gefühle nach oben befördert. Also ich kannte Neid gar nicht. Aber ich glaube, so im dritten Kinderwunsch, ja, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich weiß noch, ich habe irgendwann gezählt, okay, jetzt sind um uns herum in unserem Freundes- und Bekanntenkreis 23 Mal Schwangerschaften verkündet worden.
Was?
Teilweise ja auch mit dem zweiten Kind schon. Die haben mich ja überholt, in Anführungsstrichen, mit Kind 1 und 2. Wir standen immer noch da und hatten noch kein Kind. Und da bin ich irgendwann auch echt neidisch geworden dann.
Glaube, das kennt jeder. Jeder,
Ja.
der einen Kinderwunsch hat, kennt dieses Gefühl. Na, du bist einfach auch selber dann so traurig und fragst dich dann schon, warum klappt das bei jedem anderen, nur bei uns klappt es
Genau,
irgendwie nicht. Und du
genau.
tust ja alles. Du
Ja, und dann
machst,
diese,
ne?
Und dann diese Kommentare, vielleicht soll es auch bei euch nicht sein und so weiter, dann stellst du dich als Paar in Frage. Also wir haben da echt einen steinigen Weg hinter uns und diese Hypnose war dann einfach so gut, weil ich dachte, okay, mit dieser Hypnose habe ich mich getraut, wirklich zu visualisieren und zu träumen und mir wirklich vorzustellen und das in meinen Zellen ankommen zu lassen. Ich bin Mama, ich schaffe das, mein Körper kann das. So.
War das eine bestimmte Hypnose, die du immer wieder gehört hast, oder waren das mehrere verschiedene?
Es waren unterschiedliche, also teilweise auf mich individuell, weil wir dann eben eins zu eins gearbeitet haben. Und ich habe mir aber auch meiner Frauenärztin kann man sich auf der Seite die Hypnosen einfach runterladen. Also je nachdem, was man braucht, ne? Es gibt die für natürlichen Zyklus, es gibt die für ICSI und IVF, es gibt die für Kryo, für Eizellspende, auch für den Anfang der Schwangerschaft. Also, dass man bei Ängsten, wenn man wieder schwanger ist nach einer Fehlgeburt, kann man sich auch super gut begleiten lassen. Das habe ich auch gemacht. Und das war alles in dieser letzten Schwangerschaft, die dann eben geglückt ist. Ist es wahrscheinlich eine Summe aus den vielen Dingen, aber ja, ich glaube, diese therapeutische Arbeit war wichtig. Natürlich auch die Diagnostik, gar keine Frage. Und dieses Abgrenzungsthema und für mich diese Hypnose. Ach, und osteopathisch habe ich mich auch noch begleiten lassen. Und natürlich habe ich Nahrungsergänzungsmittel genommen ohne Ende und Aminosäuren, das war, glaube ich, auch nicht unwichtig. Genau, also das.
Aminosäuren im Kinderwunsch, total wichtig. Proteine,
Ja.
wichtiges Thema. Supplements, wichtiges Thema.
Genau.
Die Hypnose, hast du die vorher gemacht, bevor du schwanger geworden bist?
Ja. Also ich habe die zyklusbegleitend gemacht. Und boah, das war so gut. Ich habe die geliebt, diese Hypnose. Ich habe die mir mal mehrmals am Tag gehört. Und halt abends zum Einschlafen eigentlich immer. Und dann habe ich die auch noch, als ich dann schwanger war, weil ich die mit so viel Positivem besetzt hatte, habe ich die einfach weitergehört und habe die dann für mich manchmal im Kopf so ein bisschen umgeformt und habe dann trotzdem auch noch zusätzlich die gehört für, wenn man schwanger ist, so. Und habe die beiden einfach gehört, weil das war, als ich dann schwanger war und glücklich schwanger war, da habe ich dann einfach immer versucht, gar keine Ängste aufkommen zu lassen. Weißt du, also wann immer ich gemerkt habe, oh, da kommt eine Angst hoch, was mache ich jetzt mit der? Ich mache irgendwas dagegen. Ich muss die nicht aushalten. So wie Schmerzen. So, ne? Ich habe auch Migräne und ich habe immer gedacht, scheiße, ich will keine Medikamente nehmen in der Schwangerschaft. Das ist ja nicht gut fürs Kind. Aber mir haben irgendwann fünf Ärzte, glaube ich, gesagt, dass den Schmerz auszuhalten ist fürs Kind auch nicht gut. Dieses Schmerz, das, was da für Hormone ausgeschüttet werden beim Schmerzen haben, ist auch ganz schlecht fürs Kind. Deswegen nimm lieber eine Paracetamol. So. Und dann habe ich gedacht, okay, und mit der Angst mache ich das genauso. Ich muss die nicht aushalten. Und dann bin ich zur Osteopathin gegangen. Ich habe, wenn es ging, einen Ultraschall machen lassen. Ich habe Hypnose gehört und habe irgendwie versucht, diese Angst wieder loszuwerden, die zu verabschieden. Und das war hilfreich.
Hat funktioniert, ne?
Ja.
Und die Ängste, die sind wahrscheinlich trotzdem, ich meine, das ist noch natürlich, ne? Du hast da immer wieder diese selbe Situation, die wiederholt sich, habe ich auch gehabt. Und mir fällt auch ein, ich habe auch diese Hypnosen gemacht am Anfang, als ich schwanger war, weil ich auch gemerkt habe, die Angst kommt jetzt hoch, willst du nicht haben, ne? Willst du dein Kind? Ja, das ist nicht das Erste, was ich meinem Kind vermitteln wollte. Oh, ich habe Angst, ne?
Genau,
Bin
ja.
auch in diese Hypnose reingegangen. Es gibt ja wirklich total schöne Meditationen auch gegen diese Ängste vor einer Fehlgeburt, kann man auch eingeben bei YouTube, ne? Aber was war, als die Angst trotzdem kam? Was hast du gemacht? Hast du mit deinem Mann darüber gesprochen? Wie war das für deinen Mann in dem Moment, als du dann wieder schwanger warst und man hat einfach Angst, dass das wieder so kommt wie vorher, ne?
Also mein
Was
Mann war da auch irgendwie so, dass er gesagt hat, das geht diesmal gut. So, der war einfach immer bis zu dem Moment, wo wir gehört haben, das geht nicht gut, war der einfach, das ist jetzt so, wir werden jetzt Eltern. Also der hat da einfach immer ganz fest dran geglaubt. Ich habe das eigentlich auch, weil ich das wollte. Und bei dieser letzten Schwangerschaft, ich wollte das so gerne genießen, weil das war mittlerweile, waren wir seit über 6 Jahren im Kinderwunsch. Und das hat unsere Beziehung natürlich massiv belastet und wir wussten einfach nicht, können wir diesen Weg eigentlich noch gemeinsam weitergehen? Oder kann einer von uns nicht mehr? So, ne? Oder stehen wir uns irgendwie gegenseitig im Weg, unserem Lebensglück? Und das waren wirklich harte Zeiten zwischendurch, wo wir echt auch an Abgründe gekommen sind für jeden von uns und auch als Paar. Und wir wussten nicht, ich glaube, für meinen Mann war das so ein bisschen der letzte Versuch, diese geglückte Schwangerschaft. Und ich wusste, ich werde nicht aufhören können zu hoffen, bis ich wirklich, ich bin so ein Hoffnungstyp. Ich weiß, selbst wenn ich in den Wechseljahren gewesen wäre, hätte ich gesagt, na, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch irgendwo eine Eizelle, die doch nochmal denkt, doch, ich komme nochmal rum. So. Von daher wollte ich das einfach so genießen, weil ich dachte, vielleicht ist es die letzte Möglichkeit, dass ich überhaupt schwanger bin. Und ich möchte jetzt einfach einmal so tun, in Anführungsstrichen, wie die
einfach
Frauen,
alles gut ist.
Ja, genau, wie die Frauen, die einfach schwanger werden und sich darüber
Ja.
freuen und gut ist. So. Deswegen habe ich auch keine HCG-Kontrollen gemacht und nichts. Ich wollte eigentlich bis zur 9. Woche warten mit dem Ultraschall, habe ich nicht geschafft. Aber ja, wollte nicht so doll kontrollieren, weil mich das verrückt gemacht hat. Also klar, ich habe Tests gemacht zu Hause, ne?
Wie war das? Wie hast du das mitbekommen, dass du schwanger bist? War das das erste Bauchgefühl oder warst du einfach drüber, dass du jetzt mal gesagt hast, ich mache jetzt mal einen Test oder bist du zur Ärztin gegangen? Was hast du gemacht?
Nee, ich habe immer getestet. Also zum einen wusste ich das ja an meiner Temperaturkurve, habe ich das ja gesehen.
Ja.
So, und wenn die gut war, die Temperatur, habe ich mir natürlich Hoffnung gemacht.
Ja, kenne ich.
Und manchmal habe ich es geschafft, bis zum NMT zu warten oder wenn ich drüber gewesen wäre. Und manchmal habe ich aber schon vorher getestet. Manchmal habe ich schon einfach, ich habe das auch geliebt zu testen. Ich habe auch Ovulationstests gemacht. Einfach, ich wollte was machen. Diese Ohnmacht und dieses Warten im Kinderwunsch
Ja,
macht einen ja kirre.
genau.
Und deswegen habe ich das geliebt. Ich habe das geliebt, morgens die Temperatur zu checken. Das war für mich wie so ein Adventskalender, zu gucken, na, was ist heute drin? So. Und dann habe ich halt, so schnell es geht, wollte ich Ovus machen. Wenn ich mit den Ovus durch war und der Eisprung war durch, dann wollte ich eigentlich direkt schon einen Schwangerschaftstest machen und so. Also diese zweite Zyklushälfte fand ich immer so elendig ätzend lang. Das war, oh Gott. Deswegen habe ich manchmal schon bei ES plus 9 oder so angefangen zu testen. Das war für mich eigentlich meistens viel zu früh. Also tatsächlich in der geglückten Schwangerschaft bin ich, glaube ich, hat man bei ES plus 10 schon einen Hauch gesehen und bei ES plus 11 hat sogar der, ne, ich weiß nicht, ob ich die Marke nennen darf, aber wo schwanger draufsteht, angezeigt. Das war super früh. Ich hatte auch Schwangerschaften, wo es dann eben erst nach NMT angeschlagen ist oder wo ich erst nach NMT getestet habe.
Und wann bist du zum ersten Mal beim Arzt gewesen? Weißt du das noch? Und
Ja, bei
wie waren
sechs.
die ersten, wie war das die ersten Male, als du im Wartezimmer gesessen hast und dann wird das Ultraschall rausgeholt und man ist so in Déjà-vu drin?
Horror, war Horror. Ich war bei 6 plus 5. Ich habe es vorher nicht geschafft. Ich habe dann eben eine Gynäkologin angerufen. Das war eine Privatpraxis, also Selbstzahler auch. Aber da wusste ich, da kriege ich spontan einen Termin. Und sie hat, okay, komm heute vorbei. Wir haben damals auch zusammengearbeitet, meine Gynäkologin und ich. Ich war dann nämlich irgendwann psychologische Kinderwunschbegleitung. Also ich habe Frauenpaare auch begleitet in dieser schweren Zeit, mehrere Jahre in der Praxis, bis zu meiner Elternzeit sozusagen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich kann nicht mehr, kann nicht vorbeikommen. Und sag ich, ja, komm heute vorbei. Und bin ich dahin und dann habe ich mich auf diesen Stuhl gesetzt. Mal gucken, ob ich es schaffe, ohne zu heulen, das zu erzählen. Und dann hast du gesagt, boah, es ist aber irgendwie hier dunkel, ich sehe hier gar nichts. Und ich dachte, nein, 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 nein. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, ich muss das Ultraschallgerät nochmal neu einstellen und deine Blase ist ein bisschen voll. Geh bitte nochmal aufs Klo. Und das darf nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, ich habe mich irgendwie ausgeblendet, bin dann aufs Klo und sie sagte noch zu mir beim Rausgehen, ah, du aber auch immer mit deinen Eckenhockern. Und ich dachte, nein, 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 ich hatte nie Eckenhocker. Ich hatte nie Eckenhocker. Es war dann einfach keine intakte Schwangerschaft. Ich dachte, das darf nicht wahr sein, nicht schon wieder. Und dann bin ich wieder auf den Stuhl hoch und sagte, ah, jetzt ist es schon ein bisschen heller hier eingestellt. Und das dauert ja so ewig, bis denn die Ärzte endlich was sagen. Und dann sagt sie, ah ja, hier sehe ich ja was, hier ist das Lütte. Und hier schlägt das Herz. Und dann habe ich gesagt, oh Gott,
Oh mein Gott.
oh
Und
mein
du hast
Gott.
damit gerechnet, dass die sagt, schon wieder ein Eckenhocker.
Ich musste mich darauf einstellen, innerhalb dieser Sekunden oder Minuten oder was, ja. Und mein Mann war nicht mit dabei, weil das so ein spontaner Termin war. Und dann habe ich gesagt, ich brauche deine Hand, gib mir bitte deine Hand. Und dann saßen wir da, auch eine absurde Situation. Und dann habe ich gesagt, das war da, oder? Du hast auch gesehen, da war wirklich ein Herzschlag, ne? Sie sagt, ich würde ja schallen, aber dann müsste ich dich loslassen. Also handhalten oder schallen, was möchtest du lieber? Und dann haben wir noch eine Kollegin reingerufen, die hat dann meine Hand festgehalten und dann hat sie weitergeschallt und dann haben wir es gesehen, ja. Und dann war da dieses kleine Würmchen und dieser kräftige Herzschlag. Und oh Gott, ich habe auch eine Folge dazu aufgenommen, wo ich von dieser Situation sehr ausgiebig erzähle in meinem Podcast Sehnsucht Mama. Und da heule ich Rotz und Wasser. Also da habe ich es nie geschafft, das ohne Tränen zu erzählen, weil es einfach. Ich habe mir das so gewünscht, das einmal zu erleben, einen Herzschlag auf dem Ultraschall zu sehen. Einmal nach 5 Fehlgeburten wollte ich das unbedingt erleben. Und ich habe natürlich danach weiter gehofft, aber ich habe so gedacht, das habe ich, diesen Moment habe ich erlebt, das kann mir keiner mehr nehmen.
War das der erste Herzschlag, den du generell
Jeden,
gesehen hast?
ja.
Echt?
Nach 6 Jahren, nach über
War
6 Jahren.
das für dich dieses gute Omen, wo du dachtest, so,
Ja.
erster Herzschlag habe ich jetzt gesehen, nach der
Ja.
langen, 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 schlimmen Zeit und das wird jetzt alles gut?
Ja.
Ja?
Genau das. Ich wusste ja, dass was Schlimmes passieren kann danach auch noch. Das weiß ich ja. Aber ich wusste auch, wenn man den Herzschlag gesehen hat, sinkt das Risiko auf eine Fehlgeburt. Und daran habe ich geglaubt, ganz doll. Und dann war es natürlich schon noch ein bisschen bibberig und danach wusste ich ja auch, okay, jetzt kann ich immer zum Ultraschall gehen. Jetzt bringt mir ein Ultraschall richtig was. Und dann bin ich wirklich die ersten 3 Monate relativ regelmäßig zum Ultraschall gegangen. Einfach knallhart, immer wenn eine Angst hochkam, zur Osteopathin, sowieso jeden Tag Hypnose, Fantasiereisen, Meditation und Ultraschall. So, also ich glaube.
Es hat sich alles darum gedreht, ne? Das ganze
Ja.
Leben hat sich darum gedreht.
Na klar, na klar.
Und du konntest immer zum Ultraschall gehen, wenn du Angst hattest, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt ein bisschen Sicherheit. Und dann kam dann ja
Genau.
jedes Mal der Moment, es ist alles gut.
Genau. Also ich
Und
wusste
dann.
ja auch, man soll nicht so oft einen Ultraschall machen, ne? Ist auch nicht gut, aber ich dachte da eben auch, ne, komm, einmal kurz,
Ja,
nur sehen, dass das
ja,
Herz schlägt.
ja.
Und dann geht's weiter so. Und das habe ich, glaube ich, alle 10 Tage war ich beim Ultraschall, würde ich sagen.
Hattest du auch den Fetaldoppler für die Herztöne? Hattest du
Zu
sowas
Hause
zu?
dieses Ding da, diesen Angel Sound oder was. Ja, habe ich mir dann irgendwann, nee, mein Mann hat den dann irgendwann geholt, weil der war bis dahin noch nicht mit beim Arzt und er wollte auch mal das Herz schlagen hören. Und dann haben wir den gekauft irgendwann, aber du hörst es ja relativ spät erst.
12. Woche, glaube ich, habe ich das angefangen
Ja, und
zu machen,
das
ja.
Fiese war, das, was wir dann hatten, das Gerät, das hatte einen Wackelkontakt.
Ach du je.
Und dann haben wir den Herzschlag halt nicht gehört. Und
Ach
ich
du
habe.
je, und dann bist du ja fix und fertig danach. Dann macht das ja überhaupt keinen Sinn, sowas zu
Ja, das ist
geben.
schwierig. Ich wusste das von einer Freundin. Deswegen habe ich schon vorher gedacht, wenn ich den nicht finde, liegt es nicht daran, dass der nicht da ist, sondern dann liegt es daran, dass ich zu dusselig bin, das Ding richtig einzusetzen. So. Und dann war das halt ein Wackelkontakt. Und dann ich bin da nicht ausgerastet oder so. Ich hatte mich da fast ein bisschen drauf eingestellt, dass das passieren kann. Und irgendwann ging das dann. Wir haben das gar nicht so oft gemacht. Aber es war irgendwie schön, zwischendurch
Ja.
mal zu wissen, okay, wir können den Herzschlag mal einmal
Ja,
hören. Ja, und dann
das
das
ist.
Ersttrimester-Screening. Und zu hören, es ist alles gut. Wir haben dann alle Tests auch gemacht. Und das war, ja, das war einfach großartig, dann so erleichternd und schön. Und dann habe ich eigentlich nur noch genossen, die Schwangerschaft.
Ja, das, was hat das mit eurer Beziehung gemacht? Hat das einen Unterschied gemacht mit euch als Paar?
Ja, klar, total. Vor allem,
Ja.
ehrlich gesagt, dann auch die Geburt. Also das war, die Geburt hat uns so krass zusammengeschweißt. Mein Mann hat das so gut gemacht. Der hat mich so gestützt, weil wir sind, ehrlich gesagt, ein bisschen alleine gelassen worden im Krankenhaus. Weil es einfach so voll war. War auch kein Kreißsaal frei. Und ja, wir haben das zu dritt, würde ich mal sagen, echt richtig, richtig gemeistert. Das war sehr, sehr heftig. Und dann meinen Mann zu sehen mit diesem Würmchen, und der war sofort blitzverliebt. Der war sofort in dieser Papa-Rolle drin. Und du hast das gemerkt, der war sofort, ich beschütze meine Tochter. Also das war Wahnsinn. Die beiden zu sehen, ist für mich nach wie vor so berührend und ja, irre, ihn als Papa zu sehen, weil er ja auch teilweise ganz unsicher war, ob er das überhaupt will, beziehungsweise dann auch immer gesagt hat, ach komm, dann machen wir uns so ein schönes Leben, wenn es nicht klappt und so. Und jetzt zu sehen, das hat sich echt gelohnt, diese lange, 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 lange Zeit
Hat sich
durchzuhalten.
gelohnt.
Ja, also es
Ja.
prägt, ne, dieser Kinderwunsch prägt und ich glaube auch, dass der uns nach wie vor noch prägt. Ich habe das immer noch zwischendurch, dass wenn eine Schwangerschaftsverkündung ist, dass mir das manchmal noch einen Stich versetzt.
Ist das
Absolut.
so? Ja.
Ja, tatsächlich. Vor allem, wenn das so ist, dass ich merke, die sind so einfach so, hups, schwanger geworden. Und die wissen gar nicht, was da teilweise bei manchen Frauen für ein krasser Weg hinterliegt.
Oder
Dann.
dann, das, ich denke, dass manchmal bei Frauen, die das dann erzählen, dass sie es planen, dass sie es vorhaben, ne? Dann denke ich mir, ja, das ist schön, wenn man das plant, aber oft kann man es nicht planen. Also man
Nein.
kann es ja gerne versuchen, ne? Aber wenn man was nicht planen kann, dann ist es das.
Genau,
Viele
ja.
Frauen werden schwanger, ohne dass sie es geplant haben. Viele Frauen werden schwanger, ob, nicht schwanger, obwohl sie es planen. Und das ist einfach so eine Größe, die du nicht in deiner Kontrolle hast.
Nein.
Und das ist ja das Verrückte, ne? Man ist jahrelang dabei zu verhüten, damit man nicht schwanger wird. Das war auch das, was du eingangs gesagt hattest, ne? Und dann ist es so der erste Zyklus, wo man sich das dann vorstellt. Man lässt einfach alles weg, ergo man wird schwanger und dann passiert das einfach nicht.
Genau, ja. Naja. Und das ist halt eben das, was, also ich habe halt dadurch, dass ich meine Mama ja verloren habe, so überraschend und früh, also ich war 27, sie 51. Und das Kind kommt nicht auf die Welt. Also diese beiden Größen in unserem Leben, Anfang und Ende, Geburt und Tod, Das haben wir nicht in der Hand. Und das finde ich, also das ist philosophisch oder wie auch immer man das nennen möchte, aber das ist ja letztlich so. Wir können medizinisch so viel machen, wir können medizinisch so viel versuchen, ein Leben auf die Welt zu bekommen. Ob es aber tatsächlich geboren wird und auf die Welt kommt und lebt, haben wir nicht in der Hand. Obwohl wir so viel können. Und ob ein Mensch stirbt oder nicht, wir können so viel machen medizinisch, aber wirklich in der Hand haben wir es nicht. Und da ist so viel Demut dabei und so viel Ohnmacht auch zum Teil. Und die zu akzeptieren, ist manchmal schwer, finde ich, und Teil des Lebens gleichzeitig. Ja.
Ja, das habe ich auch gemerkt, als mein Schwiegerpapa verunglückt ist vor ein paar Jahren. Da war ich schwanger damals auch mit meiner Tochter.
Oh.
Und ich war in der 12. Woche und der ist von jetzt auf gleich verunglückt in den Bergen im Urlaub.
Oh Mann, wie
Und
schrecklich
ich habe
ist das?
auch gedacht, wie verrückt ist das so, ne? Auf der einen Seite bin ich jetzt schwanger mit einem Baby, was ich nicht so wie das Mal davor, wo ich alles für machen musste, das war viel leichter. Dann war ich relativ einfach schwanger, weil ich ja vorher schon wusste, was ich tun sollte. Und auf einmal auf der anderen Seite stirbt einfach ein wichtiger Mensch in deinem Leben, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch. Und deine Familie wird so durchgeschüttelt, so durchgeschüttelt. Also das kann man auch gar nicht erklären, was das mit einem macht. Und dann die Angst, die dann auch kam, was ist mit meinem Baby? Und meine Gynäkologin mir auch gesagt hat, das kann auch passieren, dass das jetzt schief geht durch meine
Oh.
Stresshormone, die ich halt
Oh,
hatte. Ne?
Straßendruck, weil du musst ja, du darfst doch trauern, du musst ja trauern.
Ja, das war mein Konflikt. Ich
Boah.
wusste, ich kann es nicht anders. Ich muss trauern. Du
Ja.
trauerst. Du bist emotional an einem absoluten Tiefpunkt.
Ja.
Auf der anderen Seite musst du dich freuen, weil du schwanger bist und an dein Baby denken. Und ich habe mir wirklich Trauer Points genommen. Also ich habe wirklich Zeiten genommen, wo ich mir gesagt habe, ich traue jetzt ganz bewusst, ohne schlechtes Gewissen, bin
Oh,
traurig.
nein, oh
Und
Gott.
dann habe ich mir aber auch Momente genommen, wo ich gesagt habe, nein, jetzt hat Trauer keinen Platz.
Ja.
Jetzt freue ich mich über mein Baby. Jetzt bin ich bei meinem Baby, habe auch Hypnosen gemacht, Meditationen gemacht, habe versucht, diese Kraft zu sammeln, mich darauf zu konzentrieren. Aber das ist das, das habe ich auch gedacht. Das ist auf der einen Seite die Geburt, ein Baby wird geboren, was du nur bedingt in der Hand hast. Natürlich kann man viele Dinge tun. Auf der anderen Seite ist es dann der Verlust, den du durch den Tod hast. Auch da. Und ich glaube, bei beiden gibst du dir eigentlich immer die Schuld. Also als er gestorben ist, meine Schwiegermama hat sich die Schuld gegeben. Wir haben uns die Schuld gegeben. Was hätte man verhindern? Hätte man es verhindern können? Was hätte man tun können?
Ja.
Und das Gleiche ist ja wirklich, wenn du nicht schwanger wirst. Du fragst dich da, was kann ich tun? Wie kann ich das beeinflussen? Und das zu akzeptieren, dieser Einfluss ist sehr, sehr gering.
Total.
Und da loszulassen und zu sagen, ich vertraue, das ist wirklich schwierig.
Ganz schwer, ganz schwer. Das
Ganz
mit.
schwer, ja.
Ja.
Und auch wenn das Baby geboren ist, es kann ja immer was passieren, ne?
Natürlich, natürlich, ja. Naja, und da nicht in die Angst zu gehen. Also, ich habe gleichermaßen Angst jetzt als Mama davor, dass meinem Kind was passiert, aber auch, dass mir was passiert. So, weil ich will sie nicht alleine lassen, weil ich ja auch weiß, wie schlimm das ist, die Mama zu
Du
verlieren. Und
kennst
natürlich
es.
gleichzeitig will ich meine Angst nicht auf sie übertragen.
Übertragen.
Also das ist sehr komplex. Auch nochmal Mama zu werden ohne Mama, also wenn man seine Mama geliebt hat und ein tolles Verhältnis hat. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich brauche meine Mama nicht, mir geht es besser ohne meine Mama. Das war bei mir eben nicht so, ne?
Ja.
Das ist auch nochmal echt eine Special-Geschichte. Ab und zu rede ich da auch mal im Podcast so ein bisschen drüber, wie sich das anfühlt, und kombiniere das so miteinander. Deswegen heißt der Sehnsucht Mama, weil ich mich danach gesehnt habe, Mama zu sein und gleichzeitig mich nach meiner Mama sehne. Genau, das war so, deswegen der Titel.
Wie war das für dich, als deine Tochter geboren wurde und deine Mama war nicht dabei, zumindest
Ja,
körperlich nicht dabei?
ich war so überwältigt und überfordert, teilweise auch durch die Geburt und mit der Geburt und danach, dass ich darüber gar nicht so nachgedacht habe. Das kam dann später erst, schleichend, diese Trauer, dass Mama nicht da sein kann. Ja, siehst du, jetzt kommt nämlich auch die Trauer hoch und zu wissen. Also zum einen, sie wäre so eine tolle Oma gewesen und meine Tochter hätte so davon profitiert, sie als Oma zu haben. Und ich hätte so profitiert davon, sie an meiner Seite zu haben. Also, a mother needs to be mothered, heißt es immer so schön. Und mein Mann hat mich sehr bemuttert, vor allem im Wochenbett. Und gleichzeitig kann natürlich die Mama niemand ersetzen, das geht ja gar nicht, soll auch keiner. Aber es wäre so gut, weil Mama nicht nur eine wunderbare Mama gewesen ist, sondern auch noch Erzieherin. Also ich hätte sie total gut einfach an meiner Seite haben können zum Austausch. So, das wäre ganz, ganz, ganz wichtig und schön gewesen. Und ja, so ist sie halt auf andere Art und Weise irgendwie mit dabei, ne?
Integrierst du deine Mama in dein Leben?
Ja, also meine Tochter hat heißt Luna Luise und meine Mama heißt Marie-Luise. Und meine Tochter spricht manchmal von meiner Mama. Also ich mache das gar nicht so oft, weil ich auch nicht will, dass es so eine Riesennummer ist, sondern soll so eine Selbstverständlichkeit haben und nach so gut es geht bei dem Thema eine Leichtigkeit. Aber sie spricht manchmal einfach von ihr und malt Oma Ise dann ein Bild oder so, ne? Also es ist total süß. Ja.
Du beziehst sie ein in euer Leben. Und spannend, eine spannende
Ja.
Geschichte. Vielen Dank fürs
Danke.
Teilen, was
Ach,
du mit uns
danke.
geteilt hast. Und ja, wunderschön zu hören, dass ihr zu eurem Kind gekommen seid.
Danke.
Zweite Kind, war das nochmal, als letzte Frage nochmal, war das nochmal ein Thema für euch,
Nee.
Geschwisterkind?
Nee, bisher gar nicht. Also mein Mann fände das, glaube ich, gar nicht schlecht. Allerdings ist mein Mann schwer krank geworden vor fast 2 Jahren, MECFS und CCI und war teilweise bettlägerig. Deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, das irgendwie alleine mehr oder weniger dann zu wuppen. Weiß nicht, ob das noch kommt. Aber ich bin ja mittlerweile, ich werde 45. Also, und es ist halt dieses große Glück, dass wir dieses eine Kind
Ja,
haben. Das ist einfach, wow, ein so großes
erfüllt
Geschenk.
euch.
Ja, sehr, ganz, ganz toll.
Ja, und ihr, das sage ich auch immer, man schätzt das Kind so wert, wenn man so einen langen Weg hatte,
Ja,
ne?
total. Auch die harten Zeiten nimmt man dann irgendwie gerne.
Ja,
Ja.
hat, ja. Ja, es ist halt nicht immer alles nur schön und nur sonnig und nur fein, ne? Genau, aber man weiß es einfach zu schätzen und das ist einfach so ein Vorteil, den ich aus meiner Geschichte ziehen kann. Das ist so ein Learning, wo ich sage, okay, ich weiß einfach, was meine Kinder mir wert sind. Und wenn ich das mal kurz vergesse und ich mich super gestresst fühle, denke ich wieder an diese Zeit zurück, als ich mir das so gewünscht habe und jetzt habe ich
Ja.
sie einfach. Und das ist so ein großes Geschenk.
Genau, so geht es mir auch
Das
tatsächlich.
trägt einen so ein bisschen über diese schwereren Zeiten.
Absolut, finde ich auch. Ja. Ich danke dir, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Und ja, wenn ihr wollt, hört gerne bei mir in den Podcast auch rein. Ich schicke dir die Links, wenn du magst, für die Shownotes.
Richtig, genau. Könnt ihr alles nachlesen in den Shownotes. Sind dann
Super.
deine Links. Ein ganz toller Podcast.
Danke.
Sehnsucht Mama heißt er und geht nicht nur um deinen Kinderwunsch, sondern auch, wie du schon gerade gesagt hast, um andere Geschichten aus deinem persönlichen Leben, deiner Mama, der Verlust und so weiter. Ne? Also hört gerne rein.
Und ein bisschen
Und
therapeutisches Fachwissen fließt immer mal wieder ein, weil ich ja diese Aus- und Weiterbildung gemacht habe, ne?
ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen konnten.
Ich freue mich auch. Ich
Und
danke dir.
da sind wir wieder aus dem Gespräch mit Lena. Ich fand das Gespräch super spannend. Ich mag ihre Art zu erzählen. Ich mag ihre ehrliche, authentische Art, über ihre eigene Geschichte zu reden. Und wenn du das auch so empfindest wie ich, dann hör doch unbedingt rein in ihren Podcast. Schau mal in die Shownotes, da habe ich ihn nämlich verlinkt. Und da bin ich übrigens, by the way, wenn du noch mehr hören möchtest heute, bin ich auch zu Gast. Ich habe ihr die Fragen beantwortet, wie war das bei uns, wie kam das eigentlich, dass unsere ganz Kleine noch auf die Welt kam, welche Gedanken hatte ich dazu, welche Ereignisse sind passiert, die mich dazu geführt haben, beziehungsweise die mich auch fast abgehalten hätten, wie mein Mann darüber gedacht hat. Alle Hintergründe erzähle ich drüber in einem Podcast von Lena, Sehnsucht Mama Podcast, hör unbedingt rein. Ich freue mich so, dass du mit dabei warst, dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, du konntest irgendwas dafür rausziehen. Ich hoffe, es macht dir ein bisschen Mut. Es sind so viele Frauen, die dieses Thema einfach haben, die diese Gedanken haben, die wir alle hatten oder die du auch vielleicht selber kennst, die du selber hast. Deswegen vernetzt euch miteinander, baut euch gegenseitig auf. Das war immer etwas, was mir so unendlich geholfen hat. Die Kontakte, die ja bestehend aus Menschen waren, die es auch nachvollziehen können, die es verstanden haben. Und deswegen ist es immer wieder für mich so schön, hier auch darüber zu sprechen mit Frauen, die das auch kennen und die auch ihre Gedanken hier ehrlich und offen teilen. Liebe ich total. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne, bewerte ihn gerne bei Spotify mit 5 Sternen, kommentiere, was hat dir dann geholfen in deinem Kinderwunsch. Ich freue mich so immer von euch zu lesen. Wenn du mehr erfahren möchtest von mir, du findest mich bei Instagram unter @hallowunschkind_online. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Genieße dein Leben und wir hören uns einfach nächstes Mal in 2 Wochen. Bis dahin, alles Liebe!